Und heute wollen wir gewissermaßen den Sack zubinden und die letzten Verse anschauen von diesem Gleichnis. Das Ende von einer Geschichte ist ja immer sehr wichtig. Wenn man einen Roman liest, dann ist es wichtig, bis zum Ende zu lesen, um die Pointe zu kennen, um zu wissen, wie das Ganze ausgeht, worauf alles hinausläuft. Oder wenn man einen Film anschaut oder ein Schauspiel, ist es genauso. Während so einer Geschichte geht es hoch und runter, es wird eine Spannung aufgebaut. Manches geht auch ein bisschen durcheinander und verschiedene Personen tauchen auf, aber am Ende wird das Ganze aufgelöst. Das Ende ist wichtig. Die letzten Worte haben oft nochmal Gewicht und bringen das auf den Punkt, worum es in dem Ganzen ging. Erstaunlicherweise endet die Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, gar nicht mit dem verlorenen Sohn, sondern mit seinem Bruder. Mit einer Aufforderung des Vaters an seinen Bruder. Das Gleichnis geht ja so, die meisten kennen das, dass ein Sohn seinen Vater verlässt, sich das Erbe auszahlen lässt, alles verprasst und vergeudet, am Ende nichts mehr hat, bei den Schweinen ist, um die zu hüten, und an der Stelle, wo er ganz unten angekommen ist, sich an seinen Vater erinnert. Eine Sehnsucht danach wächst, wieder bei seinem Vater zu sein. Er will sich ihm als Tagelöhner anbieten, weil er nicht damit rechnet, dass er als Sohn wieder aufgenommen wird. Und er geht zurück zu seinem Vater, der ihn mit offenen Armen empfängt, der ihm entgegenrennt, ihn umarmt, ihn küsst, ein Fest für ihn feiert, ihn als vollwertigen Sohn wieder einsetzt, ihm einen Ring an die Hand steckt, einen Mantel gibt, das Mastkalb schlachtet und ein Riesenfest für ihn feiert. Eigentlich wäre an der Stelle jetzt das klassische Happy End von so einer Geschichte. Der Sohn ist wieder zurückgekehrt, die Geschichte vom liebenden Vater und vom verlorenen Sohn. Stattdessen kommt am Ende der ältere Sohn ins Spiel. Und das Gleichnis endet mit einer Rede des Vaters an diesen älteren Sohn. Der hat sich massiv geärgert, dass so sein Bruder, diesen Versager, der alles kaputt gemacht hat, so ein Riesenfest gefeiert wird. Dass das Mastkalb geschlachtet wird und er als vollwertiger Sohn wieder zu Hause aufgenommen wird. Ich möchte an dieser Stelle die Worte lesen, die der Vater zu diesem älteren Sohn sagt. Das ist das Ende des Gleichnisses vom liebenden Vater oder vom verlorenen Sohn. Lukas 15, Verse 31 und 32. Er, der Vater, sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Was der Vater hier macht, ist, dass er den Sohn dazu ermutigt, seine Perspektive zu ändern, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Er soll in zwei Punkten seinen Blick korrigieren. Zum ersten sagt er, er soll auf das schauen, was ihm, also diesem älteren Sohn, anvertraut wurde und nicht auf das, was der jüngere Sohn bekommt gerade. Und zum zweiten soll er auf das schauen, was aus dem Bruder geworden ist und nicht auf das, was er gewesen ist. Dem Vater geht es um die Perspektive. Und es ist eine der Botschaften, die sich durch das ganze Gleichnis zieht, die Frage der Perspektive. Wie schaut man auf die Sache? Wie schaut man auf sich selbst und wie schaut man auf den Vater und auch auf den Bruder? Auf was schauen wir? Mit welchem Blick gehen wir durchs Leben? Welche Perspektive nehmen wir ein? Es gibt ja zwei Blickwinkel, mit denen man praktisch jede Situation in seinem Leben betrachten kann. Wir können einerseits die Welt auf einer horizontalen Ebene sehen. Wir sehen uns und die anderen Menschen. Wir sehen auf das, was wir können und was andere können, vergleichen uns. Wir schauen auf das, was wir haben und was andere haben. Und unser Befinden hängt davon ab, was die anderen tun und wie es mir selbst im Vergleich zu anderen Menschen geht. Ich werde mich vergleichen, werde mich manchmal ungerecht behandelt fühlen, werde mich unterlegen fühlen, anderen gegenüber oder auch manchmal überlegen fühlen. Und ich glaube, das ist die Not, in der der ältere Sohn im Grunde drinsteckt. Er schaut auf seinen Bruder, schaut auf sich, vergleicht und fühlt sich an der Stelle zurückgesetzt. Die gleiche Perspektive sieht man im Grunde aber auch bei dem jüngeren Sohn am Anfang der Geschichte. Er hat nur sich und die Welt gesehen. Er sieht die Chancen des Weggehens von zu Hause, sieht die Risiken des Zuhausebleibens. Bis zu dem Moment, wo ihn Schicksalsschlag trifft und er im Vergleich mit allen anderen ganz unten angekommen ist. Beide Söhne hatten eigentlich zeitweise dasselbe Problem, denn sie haben sich mit anderen verglichen. Sie haben die Welt auf eine horizontale Ebene bewertet und gesehen. Ihr Blick war auf die anderen ausgerichtet und wie sie sich selbst unter anderen etablieren und positionieren können. Der Vater fordert an dieser Stelle dazu heraus, eine andere Perspektive einzunehmen. Nämlich die Welt vertikal zu sehen. Sich zu sehen und den Vater. Nicht auf andere Menschen zu schauen, sondern auf den Vater zu schauen, auf das, was er tut, wie er umgeht mit anderen, wie sein Herz schlägt. Unser Befinden hängt dann nicht länger davon ab, was andere tun und wie es mir im Vergleich zu anderen geht. Unser Befinden und unsere Ausrichtung, unsere Freude und auch alle Herausforderungen hängen dann von dem ab, was der Vater uns anvertraut. Und die Botschaft dieser Schlussrede des Vaters an diesen Sohn, der zu Hause geblieben ist, da konfrontiert er den älteren Sohn mit zwei erschütternden Wahrheiten. Zum einen sagt er ihm, dass ihm, also dem älteren Sohn, war seit Jahren viel mehr anvertraut, als der jüngere Bruder bei diesem Fest überhaupt bekommen konnte. Und der ältere Bruder hat es in all den Jahren überhaupt nicht wahrgenommen. Er sah sich im Mangel, obwohl ihn der Vater mit Reichtum ausgestattet hatte. Er bettelte um einen Bock, obwohl selbst das Mastkalb und alles andere im Haus schon längst ihm gehört hat. Und zweitens, durch seine geringe Sicht von sich selbst und von seiner Lebenssituation hat er keine Barmherzigkeit mit seinem Bruder gehabt. Die Gnade des Vaters erschien ihm als Ungerechtigkeit. Er hätte seinem Bruder Strafe statt Gnade gegönnt. Er sah auf das, was der Bruder gewesen ist und nicht auf das, was er gerade wird und was aus ihm geworden ist. Die Sicht, die er über sich und seinen Bruder hatte, stand der Sicht des Vaters diametral entgegen. Es ist genau das Gegenteil. Er sieht sich als benachteiligt, der Vater sieht ihn als privilegiert. Er ist enttäuscht und gefrustet und der Vater sagt, er hätte eigentlich allen Grund, fröhlich und guten Mutes zu sein. Beide Söhne hatten eine andere Blickrichtung nötig. Und die große Wende in diesem Gleichnis geschieht ja gerade in dem Moment, wo der jüngere Sohn eine andere Blickrichtung einnimmt, wo er eine andere Perspektive einnimmt. Er tut Buße. Das Wort, was Luther mit Buße übersetzt, Metanoia, bedeutet eigentlich genau das. Es ist eine Herzensänderung, dass wir unseren Blick in eine andere Richtung lenken. Dass wir unseren Blick von einem Ort auf den anderen lenken, nämlich hinschauen zum Vater. Der jüngere Sohn, in dem Moment, wo er es tut, fängt er an, von allen Möglichkeiten der Hilfe anderer Menschen, der Anerkennung anderer Menschen wegzuschauen, hin zum Vater. Er war bereit, die Schande und die Schadenfreude der anderen Tagelöhner in Kauf zu nehmen, die ihm vielleicht entgegenkommt. Er war bereit, sich dem Risiko auszusetzen, wie der Vater reagiert. Er hatte keine Ahnung, wie er reagieren würde. Und es war ihm alles wert, um zum Vater zurückzukehren. In dem Moment, wo er von sich und anderen Menschen weggeschaut hat, hin zum Vater, ist die entscheidende Wende in seinem Leben passiert. Und ich glaube, dass auch bei uns viele der entscheidendsten Dinge in unserem Leben genau in dem Moment passieren werden, wo es uns gelingt, von uns und von anderen Menschen wegzuschauen, hin zum Vater. Der jüngere Sohn hat diesen Schritt vollzogen. Der ältere Sohn wird vom Vater dazu ermutigt, aber ob er es gemacht hat, wissen wir nicht. Das Gleichnis endet an der Stelle. Es ist ein offenes Ende und eine offene Frage, die letztendlich uns gestellt wird. Das, was der Vater sagt, ist ein Wort an all die älteren Söhne, also auch an all die alteingesessenen Christen unter uns hier im Raum. Er sagt zu uns persönlich, mein Sohn, meine Tochter, du bist die ganze Zeit bei mir gewesen. Alles, was mein ist, das ist doch dein. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser dein Bruder, der tot war, ist lebendig geworden. Der verloren war, ist wieder zurückgekommen. Was hat das für uns persönlich für eine Bedeutung? Ob ich diese Botschaft wirklich verstanden habe, ob das in meinem Herzen gelandet ist, merke ich vor allen Dingen in den Situationen, wenn Gott sein bestes Mastkalb mal für jemanden schlachtet, für den ich persönlich nichts übrig habe. Jemand, mit dem ich mich schwer tue. Wenn jemand gesegnet wird von Gott und von Gott was empfängt, mit dem ich mich schwer tue, wo ich keinen Zugang habe. Und das kann man runterbrechen auf jeden Menschen in unserem persönlichen Leben, dem wir lieber das jüngste Gericht servieren würden, als das beste Mastkalb, was zur Verfügung steht. Was ist, wenn Gott Menschen segnet, mit denen wir ein Problem haben? Kann es sein, dass wir Gottes Wirken manchmal nicht wahrnehmen, weil es durch die falschen Leute zu uns kommt? Ich möchte es an einem Beispiel zeigen. Wir erleben ja hier die Allianz Gebetswoche in Freiberg und ich genieße auch das unkomplizierte Miteinander, was wir als Christen hier erleben, zwischen den verschiedenen Kirchen. Aber wie geht es uns persönlich beim Blick auf die Christenheit, auf die verschiedenen Kirchen und Konfessionen? Was ist, wenn Gottes Wirken vielleicht manchmal ausgerechnet bei denen sichtbar wird, die sich am meisten von uns unterscheiden und von unseren eigenen Vorstellungen? Bei denen, die aus unserer Sicht die haarsträubendsten Lehren vertreten? Bei denen, die vielleicht am schlechtesten mit Geld umgehen? Vielleicht bei denen, die schlecht mit Menschen umgehen? Vielleicht bei denen, die in ihrer Geschichte einiges verbockt haben, aber vielleicht ein aufrichtiges Herz haben, mit einem aufrichtigen Herzen nach dem Vater suchen und wir haben es noch nicht mal mitbekommen. Es kann sein, dass Gottes Kraft und seine Gegenwart an Orten sichtbar wird, die uns als alteingesessene Christen vor echte Herausforderungen stellen wird. Und der Satz scheint mir wichtig zu sein. Es kann sein, dass Gottes Kraft und seine Gegenwart an manchen Stellen, an manchen Orten und bei manchen Leuten sichtbar werden wird, was uns als alteingesessene Christen herausfordert. Wenn man Gott über Jahre hinweg treu gedient hat und die Wahrheiten gegen alle Widerstände verteidigt hat, dann steigt schon mal Frust in uns auf, wenn der Vater sein Fest und seine Segnungen scheinbar über den Falschen ausgießt. Wenn er sein bestes Mastkalb für Leute gibt, wo wir persönlich ein Problem damit haben. Mir ist es nochmal so bewusst geworden, als ich das letzte Mal in Rumänien war. Meine Frau ist Rumänin und die meisten ihrer Verwandten sind orthodoxe Christen. Und eine ihrer Verwandten hat uns bei unserem letzten Besuch mit ermahnendem Blick ein Heft in die Hand gedrückt, wo es um die Entwicklung der christlichen Kirchen ging. Und auf der Rückseite war so die Entwicklung aufgezeichnet. Es waren mehrere Linien, wie die Christenheit sich so entwickelt hat. Da gab es eine große Linie, das war die Linie der wahren Kirche, das war die orthodoxe Kirche. Und davon hat sich dann einiges abgespalten. So die Linie des geistlichen Abfalls, der begann mit der katholischen Kirche, daraus dann die Protestanten, bis dann am Ende daraus die Adventisten, Pfingstler, New Age und noch alles mögliche Okkulte am Ende bei rauskam. War kirchengeschichtlich nicht ganz richtig, was da stand. Aber ich kann sie verstehen. Wer über Jahrhunderte das geistliche Erbe und Wirken Gottes in der Geschichte erlebt hat und das bewahrt hat, für den ist es ein Schock, wenn der Vater sein Mastkalb nun auch an anderen Orten für Leute hergibt, die von all den Jahrhunderten im Haus Gottes überhaupt nichts miterlebt haben und keine Ahnung haben. Und so geht es uns vermutlich allen immer mal. Was ist, wenn Gott unser Gerechtigkeitsempfinden manchmal herausfordert? Was ist, wenn es ihm mal nicht um unsere jahrelange Treue geht, sondern um die Herzenshaltung meines Bruders, von dem ich noch gar nichts geahnt habe oder den ich schon längst abgeschrieben hatte? Was ist, wenn ich als Adventist wahrnehme, wie Gott in der katholischen Kirche wirkt? Wenn man als Baptist merkt, wie sich Gott unter den Lutheranern zeigt und sich dort wohlfühlt. Wenn man als Lutheraner sieht, wie sich Gott der freien Gemeinden annimmt. Wenn man als Pfingstler entdeckt, welches geistliche Erbe in den orthodoxen Kirchen zu finden ist. Hier kann jeder mal die Gruppe, die Kirche, die Personen auch für sich im Herzen einsetzen, bei dem uns der Gedanke am schwersten fällt. Und das Ganze kann man weiter runterbrechen auf jede Person, mit der ich mich schwer tue. Gott hat schon immer Freude daran gehabt, die aus unserer Sicht unqualifizierten und untypischen Leute für die größten Aufgaben zu erwählen. Das zieht sich durch die Bibel und auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Gott offenbart sich gerne an Orten und auf eine Weise, die nur denen auffällt, die mit den Augen des Herzens sehen können. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren seit jeher Menschen, die scheinbar alles über Gott wussten, aber wenn Gott persönlich kam und gewirkt hat, haben sie ihn nicht erkannt. Sie konnten den Weisen in der Geburtsgeschichte von Jesus alles erzählen, was über den Messias prophezeit worden war. Aber als der Messias persönlich auf die Erde kam, haben sie ihn nicht erkannt. Und ich glaube, das ist das Dilemma des älteren Sohnes, der zu Hause geblieben ist. Er lebte sein Leben lang im Haus des Vaters, aber wusste doch so wenig über seinen Vater. Er dachte, dass man sich ein Fest und ein Mastkalb durch Leistung und Treue verdienen kann. Aber als der Vater das aufrichtig suchende Herz seines gescheiterten Bruders auf einen Schlag mit einem Fest belohnt, erscheint ihm das als riesige Ungerechtigkeit. Er lebt in einem künstlichen Mangel und fühlt sich benachteiligt, dieser Sohn. Dabei hat ihm der Vater alles in seinem Haus anvertraut. Er dachte, er hätte wegen seiner jahrzehntelangen Treue einen höheren Anspruch auf die Gunst des Vaters. Dabei wusste er nicht, dass man ein Vaterherz niemals teilen kann. Lasst uns persönlich in unserem Herzen auf diese Schlussrede des Vaters reagieren. Lasst uns nicht glauben, dass wir uns die Segnung und die Kraft Gottes durch viel Einsatz und Dienstjahre verdienen können. Ein einfaches Herz, das den Vater sucht, gibt uns Zugang zu seiner Welt. Lasst uns keine Kirche sein, die sich mit geistlichem Mangel abfindet. Die Gaben und die Kräfte seines Reiches sind uns als reales Erbe anvertraut worden. Lasst es uns ergreifen. Lasst uns nicht denken, dass wir als alteingesessene Christen irgendeinen Vorsprung gegenüber denen hätten, die von sonst wo in völliger Unkenntnis ihr Herz dem Vater öffnen. Das, was der Vater in ihrem Leben tut, ist für uns eine Kraftquelle der Freude und des Mutes. Lasst uns auf den Vater schauen. Lasst uns selber eine andere Blickrichtung einnehmen und auf das schauen, was der Vater tut. Er wird auch in Zukunft auf außergewöhnliche Weise wirken. Er wird durch Menschen wirken, mit denen wir uns vielleicht schwer tun. Er wird nicht aufhören zu lieben, wo wir uns vielleicht Strafe und Gericht wünschen würden. Er wird nicht aufhören, diejenigen als Erben seines Hauses einzusetzen, die gerade noch auf den Straßen waren und vielleicht die Gemeinde durch den Dreck gezogen haben. Er ist der Vater und nicht wir. Er regiert und er ist das Haupt der Gemeinde, von unser allen Gemeinden. Das Leben als Christ wird äußerst hart sein, wenn wir auf andere Menschen schauen, wenn wir unseren Blick vom Vater wegrichten. Wir werden dann jede Menge Grund haben, uns zu ärgern und mit der Welt und unseren Brüdern zu verzweifeln. Aber Kraft, Stärke und Freude wird uns erfüllen, wenn es uns gelingt, unseren Blick auf den Vater zu richten. Wenn wir schauen, was er tut, wenn wir sein Wirken wahrnehmen. Die Bibel fasst das Ganze mit einem wunderbaren Satz zusammen. Aus Nehemia 8, Vers 10, da heißt es, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude an ihm, wenn man auf ihn schaut, das ist unsere Stärke. Die Freude am Vater ist unsere Stärke. Wenn wir lernen, uns an Gott zu freuen, dann wird Stärke in unser Leben kommen. Der Vater sagt, freut euch mit mir, denn ich mache tote Brüder wieder lebendig und ich bringe das Verlorene zurück in mein Haus. Amen.